also die weiblichen Comedians, die ich so kenne in meiner Bubble, die, also die haben Shitstorms bekommen, die werden so angegriffen, das soll lustig sein und also als ob die nochmal extra mehr beweisen müssen, weil sie eben weiblich sind, dass auch sie lustig sein und also ja, irgendwie, ich weiß nicht, was das ist auch, ne? Das ist total krass. Also ich kenne auch Kollegen und die auf der Bühne so krass performen und hinter der Bühne so in sich zusammen, in Selbstzweifel, wo ich selbst überrascht war, dass ich, ach so, Moment mal, du fandst das selber gar nicht so geil? Ja, aber du hast doch, die standen doch, die Leute. Also den größten Wert in meinem Leben hat meine Familie tatsächlich. Das ist für mich, also ohne diese Säulen würde all das, über was wir gerade geredet haben, überhaupt nicht funktionieren. Meine Frau, die Rückendeckung meiner Frau und der Support meiner Frau und meiner ganzen Familie, auch meine Kinder, ne, die auf mich verzichten, wenn ich auf Tour bin. Also dieses, was ich eben schon gesagt habe, dieses Zurückkommen zu dieser Familie, das ist das eigentliche Zuhause. So, der Beruf ist für mich nur Ausflug, ne? Und natürlich verdiene ich Geld damit und erfüllt mich auch total, aber es ist nicht alles.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Das ist dein Podcast, in dem du mutige Geschichten von prominenten Persönlichkeiten erfährst. Mich interessiert vor allem, was eigentlich hinter dem Showbusiness steckt, wie der Mensch persönlich tickt, wann er Mut braucht, weil Zweifel groß sind und wie mit Veränderungen umgegangen ist. Und wie immer gilt, du darfst dich zurücklehnen, inspirieren lassen und sehen, dass auch die perfekte Showbiz-Welt ihren Preis hat, den wir nicht immer sehen und das möchte ich ja ein bisschen sichtbar machen. Heute bei mir zu Gast ein Multitalent. Er ist nicht nur Schauspieler, Moderator, Synchronsprecher, nein, er ist auch Comedian. Außerdem Familienvater, Ehemann und rundum beschäftigt. Ich bin allein von der Vita sehr fasziniert. Mich interessiert vor allem der Bruch in der Karriere, die nämlich schon super aufgebaut war und in einen kompletten Wechsel gefolgt ist, wie man den Mut aufbringt und so einiges mehr. Du darfst gespannt sein. Vielleicht kennst du ihn aus LOL oder du hast seine Stimme schon in unglaublich vielen Synchronsprecher-Jobs gehört. Hier ist heute für dich Jan van Weide. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Jörg Römer hier.
Geht schon direkt scheiße los. Schönen guten Tag.
Das ist total cool, weil wir können ja switchen. Ich kann quasi mit dir heute 4-5 Promis in einem Podcast abarbeiten.
Oh, kick mal die Katze und heute vor die Tür gelegt, du kleine Zuckermaus, wa?
Ja. So hätte er wahrscheinlich angefangen.
Ja, möglicherweise, ja.
So, jetzt fangen wir mal aber richtig schön an. Guten Tag, mein Name ist Jan van Weide. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
Ich freue mich sehr. Das ist total cool, dass wir hier zusammensitzen. Ich weiß auch, du bist gerade sehr eingebunden. Du warst gerade mit Deutschlands beste Comedians auf Tour.
Genau.
Du bist sowieso in den Startlöchern für deine eigene Tour.
Ja.
Immer weiter.
Yes.
Heißt das neue Programm. Ich glaube, es gab 2 Vorpremieren und du stehst so ganz kurz vor der richtigen Hauptpremiere.
Genau. Yep.
Die Frage an der Stelle ist natürlich auch, wie viele Vorpremieren kann man eigentlich machen?
Nie genug.
Nie
also
genug.
Ich hatte jetzt tatsächlich 3, insgesamt auch 3. Also die letzte war gestern und, oder war es vorgestern? Vorgestern. Und manche machen so 10, manche machen noch mehr. Und ich merke so, also Vorpremieren, eigentlich könnte alles Vorpremiere sein, weil dann dort testet man und wenn was nicht klappt, nicht so schlimm. Aber ich mache mir jetzt die Premiere auch nicht so riesig, muss ich sagen. Also es ist jetzt das 3. Programm und ich weiß noch, wie schlimm nervös ich vor der ersten Premiere war damals, obwohl ich mich da ungefähr 2,5 Jahre darauf vorbereitet hatte. Und diesmal ging das innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, dass ich da wirklich, also Themen gesammelt immer, ne, aber so, dass ich wirklich angefangen habe, auszuprobieren, über die Open Stages zu tingeln und so. Das war, das wird mit Glück eine Punktlandung.
Mit Glück eine Punktlandung. Da gehe ich auch nachher nochmal mit dir hin, nämlich ja, zu den Anfängen. Du sagtest jetzt gerade, Vorpremieren sind quasi nicht so, da ist noch nicht so ernst vor der richtigen Premiere. Das hätte ich als Publikum gar nicht so definiert, sondern die Vorpremiere ist eigentlich fast noch exklusiver, weil ich sehe dich ja noch früher als die Premiere. Aber du sagst, nee, da muss nicht alles gelingen.
Genau, das sage ich auch direkt am Anfang. Und aber auch, ich wurde tatsächlich schon so von den jeweiligen Leiterinnen und Leitern der Theater so angesagt, wo ich gespielt habe, dass das ein Testlauf ist. Ich habe da Zettel vor mir, die wissen das. Und das mögen die auch. Also, weil auch viele lustige Sachen passieren, die nicht geplant waren und so. Also auf jeden Fall ein lustiger Abend. Waren lustige Abende bis jetzt und ich bin auch ziemlich zufrieden, muss ich sagen.
Kann es überhaupt passieren, dass ein Comedian auf die Bühne kommt und der Abend ist nicht lustig, vor allem wenn man so erfahren ist wie du mittlerweile?
Naja, also man macht sich schon so Gedanken. Ich muss sagen, dass ich jetzt durch die 11-jährige Berufserfahrung da oben, es ist ja also nach wie vor auch die Königsdisziplin, sage ich jetzt einfach mal, ne? Alleine mit einem Mikrofon in der Hand zu sagen, so Leute, Achtung, jetzt wird's witzig. Das zu machen ist schon krass, weil man keinen Partner hat oder keine Partnerin und kein Instrument in der Hand, so Musik, sagen wir jetzt mal, oder ja, also mein Instrument ist ja nur meine Stimme und mein Körper und das benutze ich auch. Also ich mache auch so Physical-Kram, also ich bin jetzt nicht wie, ich hüpfe jetzt nicht wie Otto Walkes durch die Gegend, aber ich untermale es gerne so damit, ne? Mit jetzt, ob es die Parodie einer Augsburger Puppenkiste-Puppe ist oder das kommt aber so aus mir raus. Ich habe mir das nie vorgenommen, ne? Oder meine Stimmenimitation oder überhaupt so Charakter selber kreieren und so. Das ist schon ein gutes Repertoire, so sowas zu haben. Und ich dachte aber früher, als ich angefangen habe, das kann jeder.
Ja.
Also ich dachte, jeder kann parodieren. Das war für mich nie was Besonderes, weil ich das nie.
Ja.
Mir beigebracht habe, sondern ich habe immer nach wie vor eigentlich aus dem Bauch raus, natürlich gibt es Formate, jetzt Binge Reloaded habe ich gedreht, das war so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger von Switch Reloaded, das hatte ich für Amazon Prime, haben wir das gemacht, oder für Spotify hatten wir Podcasts, der Podcast, da haben wir Podcasts parodiert. Und das war natürlich,
lustig.
Ja, das war auch gut. Es hat auch echt Spaß gemacht. Also so, ich sag mal so, die bekanntesten, die es so gibt, so Gemischtes Hack und so weiter. Und
Habt ihr Kaulitz-Senf aus Hollywood?
Ja, oh, das ist sehr lustig geworden.
Oh, ich muss das,
ja. Das zeige ich dir gleich mal. Es ist sehr, das hatte der Kollege Christian Fischer, Schiffer. Es gibt Marty Fischer und Christian Schiffer. So. Und
es gibt auch Claudia Schiffer.
Der hatte den Bill auch. Alle gibt's. Nee, und der hatte einen so unglaublich lustigen Bill gemacht. Und ich hatte auch, war auch angefragt, ob ich mir den vorbereiten kann. Und ich liebe Bill Kaulitz, ne? Ich habe mir ganz viel von Tokyo Hotel, das war eigentlich noch vor der zweiten großen Karriere jetzt und auch vor allem vor Kaulitz und Kaulitz, sind ja völlig durch die Decke gegangen. Da habe ich mir ganz viele Interviews angeguckt, weil ich den parodieren musste für Binge Reloaded. Und da haben wir Two and a Half Men irgendwie parodiert mit den beiden Jungs und genau. Und ja, das war gar nicht so leicht. Und habe mir ganz viel angeguckt und dann habe ich gemerkt, bin ich irgendwann so privat drauf hängen geblieben auf diesen ganzen Interviews. Ich fand es so interessant, diese Karriere, die gemacht haben. Und auch wie krass mit 15, mein Gott, ne?
Ja.
Also so durchzustarten und wie schlimm auch, was die da erzählt haben, ne? Und das war ja noch gar nicht mal im, wann war das, 2005 oder was, ne? Als ihr durch den Monsun, glaube ich, abging.
Ja, also ich war pubertär. Mhm.
Genau, und da war das ja, da gab es ja noch nicht so Social Media groß. Da wurden die einfach wirklich dann so mit Steinen beworfen. und Flaschen. Also das waren so, die Hate-Kommentarspalten waren wirklich auf der Straße und die mussten wirklich mit so riesigen Schirmen von Securities da, wo man denkt, Leute, das sind Kinder und der erwachsene Uwe mit seinen 52 Jahren wirft da jetzt eine Flasche auf die oder was?
Ja, du willst sagen, mit Social Media und dem Hass ist es besser geworden, ja. Weil er trifft nicht
das
mehr
direkt. Das ist nur noch digital. Ja, nee, also das ist auch furchtbar.
Ja,
ja und ich weiß gar nicht, ich drifte völlig ab, ne? Aber Bill Kaulitz auf jeden Fall kam der natürlich dann zur Sprache. Man hat mich gefragt, ob ich den auch für diesen Podcast parodieren kann. Und ich merkte, stimmlich kriege ich den nicht so gegriffen. Und dann hatte der Christian Schiffer das so, da haben die mir so eine Sprachprobe geschickt. Und ich dachte, auf jeden Fall muss er das machen. Das ist ja 1:1. Das war wirklich unglaublich gut.
Ah, okay.
Und sehr lustig.
Spannend ist ja, dass du sagst, für dich war das immer selbstverständlich. Ich kann das einfach. Und ich glaube, das ist ja genau das, was Talent auszeichnet. Eine Eigenschaft, die wir haben, von der wir denken, sie ist nichts Besonderes. Mhm. Das kann doch jeder. Weil Talent ist selbst ganz schwer zu erkennen.
Ja, eigentlich schon. Also ich habe, das ist jetzt auch keine Koketterie, ne, zu sagen, ach, das kann doch eh jeder, ne, sondern das ist wirklich so ein, ich habe immer meine Lehrer nachgemacht und so oder habe dann, ich war immer großer Fan auch hier von Max Giermann und so, ne, und habe, wir sind auch mittlerweile schon lange befreundet und das, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, dann als der als Raab irgendwie da bei Switch auftauchte, ich konnte überhaupt nicht fassen, wie man sowas kann, so, ne, und
ja.
Bin nach wie vor total beeindruckt von seiner Arbeit und habe dann aber ich fand das immer spannend. Ich fand, das war immer was für mich, was wo ich immer Bock drauf hatte, immer das zu machen. Und dann habe ich aber nie gedacht so, ja, aber gut, für einen Beruf reicht das aber nicht, ne? Und ja, offensichtlich doch.
Offensichtlich hat es doch ganz gut gereicht, ja. Sag mal, bei den zahlreichen Charakteren, die du imitierst, wen imitierst du nie und was bleibt unantastbar?
wen imitiere ich nie? Also ich habe jetzt, ich finde zum Beispiel so, jetzt Stefan Raab, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ich finde, das ist so sehr Max Signature Figur, die er sich da drauf geschafft hat. Und das war für mich eine Figur damals, wo ich gedacht habe, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich den nachmachen soll. Wenn ich jetzt so spreche, mache ich ja Max nach, ne? Wie er den nachmacht. Also ja. Der hat ja quasi die Essenz da so dermaßen krass rausgearbeitet, dass es ganz viele Comedians oder Parodisten gibt, die die Parodie parodieren. So, ja. Ne? Aber diese eigentliche Arbeit, da hat er so, also das hat er so on point rausgearbeitet. Oder Jorge auch, meine Güte. Ist
oh
das,
mein Gott.
Es ist so ja. Witzig. Da gab es auch eine Situation bei LOL in der ja. vierten Staffel, da war Max auch da. Und dann kam, ich glaube, Michael Mittermeier als Heidi Klum da rausgeeiert und man wollte irgendwie einen Modelwalk machen. Und Max wurde plötzlich zu Jorge.
Ja.
Und hat da so in seiner Art. Und das machte diese Nummer erst verrückt.
Ne? Ich weil weiß, dann, das war auch haarscharf. Ne? Das war eigentlich ein Eigentor, weil auf einmal kam Jorge ins Spiel. Und ja, ja.
Keiner mit gerechnet. Ne? Und solche Momente hatten wir da öfter. Da hatten wir, Hazel hatte irgendwie so eine Preisverleihung, Hazel Brugger.
Die ist auch die Endgegnerin. Ne?
Ja, ja, die ist ja auch unglaublich. Und dann hatte sie so Preise an Menschen verliehen, bei denen man nicht erwartet, dass die das bekommen. So die beste Parodie für Klaus Kinski geht an Jan van Weide. Und ich war dann so nach vorne und habe dann halt natürlich, ich habe dann gedacht, so, ja, jetzt, wenn ich jetzt versuche, den irgendwie gut zu machen, ist dann irgendwie albern, habe ich den so ganz schlecht. Habe so gesagt, hä, was? Möchtest du eins auf die Fresse, du dumme Sau? Und dann ja. fing Max an, so guckt, das ist so lustig, wenn man sich das anguckt, weil er guckt ja zu mir und dann, soll ich das sein oder was? Weißt du, da fängt er so als sein Kinski da an, ne?
Ja.
und hat eine Nummer draus gemacht. Es war so lustig.
Ja. Ja. Okay, das heißt, Grenzen genau. bestehen da, wo du Gefahr läufst, die zur Kopie zu werden.
Genau, also das ist so ein bisschen, ich meine, ich finde nicht, also ich meine, ich glaube, so die Klassiker früher waren immer Helmut Kohl, Dieter Bohlen, Udo Lindenberg. So, das waren, glaube ich, die meist parodierten Figuren, die es gab. Und ich würde jetzt nicht es liegt aber auch daran, dass wir befreundet sind vielleicht, ne, und dass ich irgendwie weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich fände das irgendwie blöd, das so nachzumachen, öffentlich. Ich habe mir selber ein bisschen Kurt Krömer angeguckt, aus Spaß, hatte ich auch für LOL gemacht oder jetzt auch in anderen Formaten oder Carsten Maschmeyer oder so. Das macht mehr Spaß, mir sowas zu machen. Aber da habe ich eigentlich jetzt keine Grenze, wen ich nie machen würde aus, naja, ethischen Gründen, na doch, bestimmt schon, aber wüsste jetzt nicht.
Ja, das würde mich interessieren. Gibt es ethische Grenzen?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht tatsächlich. Also für mich muss die Figur irgendwie interessant sein. Es gibt ja auch, also sehr spannend war für mich auf jeden Fall, naja, mittlerweile ein bisschen ethisch, ne? Luke Mockridge war auch eine Figur, die ich gemacht habe, bis dann da sein Skandal an die Luft kam und dann war auch in der zweiten Staffel, hieß so, nee, der geht leider nicht mehr. So. Und das war eine Figur, da habe ich sehr lange dran gesessen, weil der nicht so Ecken und Kanten hat. Der hat nicht ja. so ganz klare, also wie ein Ross Anthony, wo du diesen Dialekt oder diesen Akzent hast und diese und dieses völlig überdrehte, das zu überspitzen ist ja, das ist dann einfacher, sage ich mal, von der Arbeit her. Aber bei Luke habe ich mich ganz, ganz viel mit beschäftigt. Genau, und ich weiß nicht, ja, also wenn es für ein Projekt ist, sagen wir mal ein Theaterstück oder ein Kunstprojekt, finde ich, gibt es da jetzt ehrlich gesagt nicht so Grenzen, die mir einfallen.
Ja, okay.
Also ich glaube, es gibt Leute, weil es ja auch immer eine Hommage ist, wo ich sage, nö, das hat er nicht verdient. Vielleicht so. Also
ja,
wüsste ich, könnte ich jetzt aber tatsächlich so ad hoc keinen nennen.
Ja, Politiker auf dieser Welt.
Ja. Ja, also AfD, obwohl ich,
ja, oder auch Trump oder so.
Trump, ja, auch super von Max gemacht worden. Nö, das ist schon. Also, weil man, es ist ja auch dann ein, ne, man zieht ja die Leute da durch den Kakao auch und so, und das ist ja auch einfach Satire dann. Deswegen finde ich es nicht so dramatisch. Also ich sehe das dann nicht als Plattform, die da geboten wird, groß. Tané hat zum Beispiel eine Alice Weidel gemacht, da habe ich mich totgelacht.
Ja, großartig.
Ne? Das ist unglaublich lustig.
Ja.
Oder auch die, jetzt die aus dem Dschungel, hat sie so unglaublich, die Panlech, wie Ariel oder wie sie hieß, ne? Also ich habe das Reel gesehen, dachte so, wow, ist das on point, ey. Aber ich bin immer beeindruckt. Also ich sehe das dann auch nicht bei Kollegen und denke so, oh, die machen das ja, ich könnte das nie so gut, sondern also ich staune, ich freue mich, wenn Kollegen und Kolleginnen das können.
Ja, das habe ich schon in der Vorbereitung gemerkt. Du bist wahnsinnig, bescheiden ist gar nicht das richtige Wort, aber gönnerisch.
Ja. Ja, bin ich. Also ich glaube, alles andere würde mich blockieren und Da würde ich mir das Leben so schwer mitmachen. Also deswegen, ich habe das damals, was ich eben schon angesprochen hatte, bei dieser Anfrage, Bill Kaulitz zu sprechen, merkte ich, wie sie, die Art und Weise, wie das gefragt, wäre das okay für dich, wenn der Christian auch mal, weil der hat uns mal Sprachproben geschickt und ich merkte, als ich die gehört habe, ihr wollt natürlich, dass der das macht, weil wenn man uns nebeneinander gehört hätte, hätte man gedacht, nee, dada. Also es war so ganz eindeutig, das ist ja natürlich, ja okay, ja gut, weil wir finden es nämlich auch sehr gut. Ich sage, natürlich, das ist gar keine Frage, dass er das machen muss. Und da habe ich aber so im Nachhinein gedacht, die so, ach krass, wie süß. Also die hatten so Angst, mir auf den Schlips zu treten und zu sagen, du bist leider nicht so gut wie der. Aber es ist ja, ich finde, gerade bei einer Parodie ist es natürlich irgendwie auch messbar, ne? Wer da ähnlicher klingt oder ja, auch nicht. Und so, deswegen, ich finde das, ja.
Ja, ich frage deshalb, weil, und damit kommen wir jetzt zu einem ganz spannenden Punkt deiner Vita. Also, korrigier mich, aber die Comedy-Bühne ist ja das größte Haifischbecken im künstlerischen Bereich. Und auch eine der schwersten Bühnen, die du haben kannst. Und du warst ja super etabliert als Schauspieler. Viele kennen dich aus Sturm der Liebe. Du warst gesetzt. Moderation, Schauspiel, das hast du gelernt, das kannst du. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, gar nicht unbedingt den Weg abzubrechen, aber ich wage noch mal was Neues. Ich gehe auf kleine Bühnen, auf Stand-up-Bühnen. Da aus dem Kontext kennt man mich auch gar nicht. Wieso macht man das?
Also es war, Sturm der Liebe habe ich lange gemacht, von 2005 bis 2007, dann habe ich ein Jahr Pause gemacht, dann nochmal 3 Monate. Also ich bin immer wieder so ein bisschen zurück hingekommen, weil es war so ein bisschen das Klischee der Schublade, sage ich mal, in die ich gesteckt wurde, als Soapy oder Telenovela in dieser Rolle. Und die läuft ja nach wie vor. Das ist auch ja krass, ne? Das sollten mal 100 Folgen werden. Ich weiß nicht, wie viele 1000 Folgen es mittlerweile sind. Und das war so die erste Rolle nach der Schauspielschule, ging das direkt los, nahtlos. Und mein Vater war auch so, ja, so hat er sich das vorgestellt. Das war halt voll Glück, weißt du? Ich hätte auch einfach so als, keine Ahnung, ich hätte einfach...
Wie viele sind danach arbeitslos?
Genau,
ne?
Ja, das ist der Normalfall, ne?
Ja.
Und das war so, ja, nee, so hat er sich das vorgestellt.
Der Junge hat was gelernt,
ja, genau,
und jetzt
kann
er
einen
Job.
Ja, jetzt kann er das nochmal zeigen, ne?
Ja.
Und der fand das aber toll. Also der fand das, also absoluter Supporter, mein Papa war das. Und,
aber wie kam es dann zur Comedy?
Ja, ich habe dann danach tatsächlich keine großen Aufträge mehr gehabt. Ich habe Synchronsprechen gemacht und aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Und auch das hat mir große Freude gemacht, wollte ich auch immer machen. Und Comedy wollte ich eigentlich auch immer machen. Also es war so ein bisschen tatsächlich schon so, dass ich auch der Klassenclown war und immer in, ich sag mal, in meiner Jungsrunde der Lustige. Und Humor hat mich immer begleitet. So. Und ich hatte aber, ich war nie Fan von, also ich war, keine Ahnung, Otto-Fan oder früher Didi Hallervorden oder so, ne? Das waren so, ne, gab ja nur zwei. So ein bisschen, ne? Harpe Kerkeling natürlich absolut unerreicht. Loriot super gefunden. Aber ich kannte keinen Engländer, keinen Ami, keinen Stand-Up. Das Format Stand-Up habe ich, ich wusste, dass es das gibt. Das waren für mich immer dann irgendwelche Amerikaner, die vor irgendeiner Brick Wall stehen mit einem Mikrofon in der Hand, aber ich habe das nie konsumiert. Ich hatte keine, noch nie einen Auftritt gesehen und habe das einfach dann gedacht, ich würde das gerne machen, ich würde gerne was erzählen. Und dann hatte meine jetzige Managerin, hat dann gesagt, ja, geh mal auf eine offene Bühne. Und ich war so, nee, im Leben nicht. Ne? Das war, ich habe dann mal so geschrieben, also auch, ich habe diese Sachen noch, ne? Wenn man das jetzt liest, so, was ist das? Jesus im Himmel, ist das schrecklich.
Ganz wichtiger Punkt, weil du es gewohnt warst, dass eine Kamera auf dich gerichtet ist, ja, die auch 5 Takes verkraftet, bis es eben sitzt. Und auch beim Synchronsprechen sind Fehler erlaubt. Das ist auf einer Bühne natürlich anders, ne?
Ja, total. Also ich habe immer gedacht, ja gut, aber also meine größte Angst war, was ist denn, wenn keiner lacht? Und meine Frau hat immer gesagt, ja, dann, du wirst es ja nie wissen. So, probier es doch mal aus. Und hatte meine Managerin, meine jetzige, mich einfach angemeldet. Bei einer offenen Bühne hier in Köln, Kunst gegen Bares heißt es.
Ja.
Sehr schönes Format, da kann man alles machen. Also jeder kann da mit seiner Kunst hin. Und das war schrecklich. Also das nicht der Auftritt, sondern den Termin im Kalender zu sehen.
Ja.
Und dann habe ich da versucht, habe ich meine 10 Minütchen irgendwie zusammengeklöppelt innerhalb von einigen Wochen tatsächlich. Und dann war ich so aufgeregt, ne? Ich war so aufgeregt, bin dann da hingegangen. Ich glaube, ich habe mir auch vorher 5 Kölsch reingeballert, weil ich dachte, also nüchtern sterbe ich da oben. Und ich versuch's jetzt einfach mal. Und dann, ich habe den Auftritt noch auf Video. Und man sieht, das ist auch interessant zu sehen, so analytisch, sag ich mal. Ich gucke die ganze Zeit auf den Boden. Ich sehe aus wie so ein Fluchtreflex. Ich gehe die ganze Zeit hin und her, wie so ein Tiger, der Blickkontakt vermeidet und sagt seine
auf
Sachen.
Auf der Bühne? Bis am Tigern?
Ja.
Das ist ja fast schon ein offizieller Bühnenbegriff, ne? Dieses Rumtigern.
Ja, genau. Und auch so nicht Leute angucken oder nur kurz, ne? Und aus Angst, es ist eh schlecht, was ich hier mache, so ein bisschen, ne? Und das hat aber erstaunlich gut funktioniert. Danach war ich total selig, ne? Und war so, oh, krass, ich habe mich getraut. Also es war jetzt keine runde Nummer, aber es hat sehr gut funktioniert tatsächlich dafür. Und dann habe ich das nochmal gemacht und dann gab es aber auch nicht so coole Auftritte und so, aber trotzdem irgendwie hatte ich da Blut geleckt. Und dann, also der Grund war tatsächlich, beim Schauspiel passierte nicht viel und ich dachte, jetzt ist, vielleicht war das auch ein bisschen, also meine Tochter wurde geboren im Oktober, wie vorher ist sie immer geboren? Nein, ich hatte meinen Auftritt im Oktober und sie wurde im August vorher geboren.
Ja, ja, das war nämlich ziemlich parallel, ne? Genau. Du kriegst und Kinder, du wirst jetzt Daddy.
Vielleicht war das so ein, weißt du, so ein Urinstinkt. Muss Familie ernähren, muss jetzt los. Ne, weißt du, so, dass ich irgendwie als Neandertaler quasi ein neues Gebiet einnehme.
Ja, okay, jetzt macht das Sinn, weil ich dachte, wie kommt man denn auf die Idee, wenn man Frau und dann auch Kind hat, zu sagen, ich wechsle in den härtesten Bereich. Ich meine, du weißt, wie viele Menschen Comedy machen wollen.
Familiensitzung, ich mach was, was mir gar kein Geld einbringt.
Genau. Und wie viele Menschen werden es niemals von ihren Kleinkunstbühnen wegschaffen und sagen, ich mach das halt gerne, aber montags bis freitags habe ich einen Job.
Ja.
Und da kommt ein Kind, die Verantwortung war riesig. Aber das erschließt sich daraus, dass du gesagt hast, im Prinzip war die Auftragslage eh schwierig.
Ja,
also es war
total.
Nicht so, dass du ohne Ende Film- oder Fernsehproduktion hat. Okay, dann, weil ich dachte, wieso gibt man das auf? Und das ist das ist schon mutig.
Wenn was zu drehen war, da habe ich auch gedreht. Es war aber wirklich sehr, sehr wenig. Und also Synchronjobs waren dann tagsüber. Und dann wurden diese Mixshows immer mehr. Und man hat dann Dinge rundgespielt. Und dann entwickelte sich immer mehr Material. Und was es halt so gar nicht gab vor meinem ersten Soloaufwand, so diese Open Stages. Also wo du wirklich... Also ich sage mal jetzt ein Beispiel, in Berlin war ich jetzt für 12 Tage oder 10 Tage und habe innerhalb dieser 10 Tage 33 Bühnen gespielt. Also jeden Abend 3 bis 5 Bühnen.
Du warst im Mad Monkey Room, ne?
Mad Monkey Room war ich, liebe ich auch so sehr, schön shabby, ne? Das ist so super, dann kommst du da rein, gehst durch so ein Affenmaul, ne? So eine abgefuckte, aber so herzliche Location und oder von Felix jetzt hier, der Downstairs Comedy Club, der ist auch super und du merkst einfach, ja, das hat jemand eingerichtet, der selber auf der Bühne steht und weiß genau, es gibt ein Backstage, es gibt, man wird da versorgt, es wird gefilmt, du kannst das Material haben, um bei Social Media damit zu arbeiten. Das war, da, also ich sag mal, ich hatte auch mal dann irgendwie meinen ersten Fernsehauftritt und meinst du, die haben mir das Material? Nö. Ja, das kostet aber 500 Euro. Ich sag, aber ist doch meins. Und ich mache doch Werbung, ich will das doch bei Facebook posten. Weißt du, war so das die einzige Plattform. Aber also diese Sicht ist teilweise heute noch gar nicht da, dass man sagt so, nee, das da muss man schon bei uns um 22.37 Uhr SWR einschalten, wenn man das sehen will. So, ne? Und ist jetzt nur ein Beispiel, das war nicht der SWR vielleicht. Aber da habe ich auch gedacht, das ist viel, hat sich krass entwickelt.
Was bist du für ein Typ? Bist du so ein bisschen irgendwie in irgendeiner Art Richtung gläubig? Glaubst du an was Höheres? Also meine Frage dahinter ist, glaubst du, das Leben hat dich schon auch irgendwie in eine Richtung geschubst, weil Comedy halt dein Ding ist und da eigentlich auch hin solltest?
Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das ist so, Plan kann man das ja halt nicht, ne?
Nee.
Und ich denke dann, also ich bin da froh, dass ich so einem Grundimpuls einfach gefolgt bin, um also ich hätte es nicht ausgehalten, es nicht auszuprobieren, aber der erste Schritt war der allerschwerste oder die ersten Schritte. Also ich war auch, glaube ich, wirklich, muss man sagen, die ersten 1,5 Jahre immer wahnsinnig nervös vor jedem Auftritt. Obwohl es schon so oft toll funktioniert hatte, hatte ich immer irgendwie, war ich angespannt. Und das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich beschlossen habe, nicht mehr nervös zu sein.
Wie?
Dass ich habe irgendwie gedacht so, nee, pass auf, Junge, du kannst das. Ne? Und ich habe mich so oft geärgert, wenn ich dann mal einen Fernsehauftritt hatte, was nicht oft am Anfang war, habe ich gesehen, die ersten 2 Minuten konntest du mich in die Tonne treten, weil ich da so durchgehetzt bin. Ich habe mein Herz schlagen hören durch den Fernseher und dachte so, warum denn? Die Leute, du bist dir nichts schuldig in dem Sinne. Ne? Mach doch einfach, du stehst ja jetzt so selber im Weg. Und jetzt, mittlerweile, und das ist halt wirklich aber auch eine tolle Schule jetzt gewesen, diese Jahre wirklich, die ich das mache, dass ich eigentlich fast vor gar nichts mehr Angst habe. Also nicht mal jetzt vor meiner eigenen Premiere. Natürlich bin ich gespannt. Und
du bist auch aufgeregt.
Auch aufgeregt.
Da aber muss ich dich aus deinem eigenen Podcast, den es ja auch noch gibt, zitieren.
Ja, war aufgrund der Knappheit auch so. Das war ja wirklich so, bis ich dann da wirklich also die größte Angst war so, ey, was ist, wenn ich nicht genug Material zusammenkriege bis dahin? Ne? Das war, und das hat mich so ein bisschen genervt auch so, dass ich da doch so spät angefangen habe. Das war aber tatsächlich, um, das hat sich ja wieder gewendet, durch die Comedy kamen halt Drehanfragen. Ich habe jetzt einen tollen Kinofilm gedreht, Der perfekte Urlaub. Das ist der zweite Teil von Das perfekte Geheimnis mit allen.
Mit allen, ja, ja, genau. Das ist Barek, diese typische deutsche Starbesetzung, ne?
Genau, ja. Caroline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz und wie sie alle heißen. Und da hatte ich dann 10 Drehtage und habe dann, also das fing dann so im Herbst an, ne? Und dann dachte ich, da ist eigentlich meine offene Bühne, da wollte ich eigentlich schon nach Berlin. Und aber ich sag ja so, kann ich nicht absagen. Also ja, ich will ja, ja da stattfinden, ne?
Ja.
Und hat auch total Bock da drauf. Und das war auch super schön, einfach mal dann in so einem Ensemblefilm. Es geht nicht nur um mich. Ich muss hier nicht jeden Abend den Abend wuppen alleine auf Tour, sondern ich bin in einem Ensemble. Ich bin hier gerade auf Mallorca und finde es voll geil. Und sag meine Sätzchen, die ich sagen soll. Und weiß sowas halt total zu schätzen und freue mich so sehr, dass die Schauspielerei wieder zurückgekommen ist.
Sehr, ja. Ja. Hattest du zwischenzeitlich auf dem Weg in die Comedy gedacht, was mache ich hier eigentlich oder was, wenn es nicht funktioniert? Ängste, Zweifel?
Ich glaube, die begleiten jeden Künstler irgendwie, behaupte ich jetzt einfach mal. Also eine ganz große Angst war auf jeden Fall nochmal vor dem zweiten Solo. Vor dem zweiten Programm, wo ich dachte, okay, ich habe doch alles erzählt, Leute, was soll ich denn jetzt? Naja, das ist dann halt die B-Ware oder was, ne? Und das zweite war viel stärker nachher. Also haben mir viel auf jeden Fall gesagt und auch von mir, also mir hat das zweite mehr gefallen. Jetzt habe ich das wieder zum dritten. Ich sage, ja gut, Leute, also die ersten beiden waren super. Und jetzt gucken wir mal. Aber auch, na, obwohl da muss ich jetzt sagen, ich habe ja gesehen, dass natürlich das zweite Programm bei der Premiere noch völlig anders war, als wie es sich dann in den nächsten, naja, wie lange habe ich es gespielt? 4 Jahre fast entwickelt hat. Und da vertraue ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf, so dass das wieder passiert, weil ich bin, also ich vom Gefühl auf der Bühne bin ich ganz anders als früher. Also
ja, aber das heißt, du hast damals einfach diese berechtigten Zweifel gehabt und hast dann gesehen, das kommt super an, das ist eigentlich viel besser.
Ja, ja, genau.
Ja, ich meine, im Prinzip, umso länger du dabei bist, umso optimierter ist ja alles. Also jeder Bühnenmensch am Anfang seiner Karriere versus heute und der Entwicklung dazwischen, es muss ja natürlich immer besser geworden sein. Also man kriegt ja ein immer optimierteres Produkt sozusagen.
Genau. Und das ist auch krass, wenn man das jetzt, es ist auch egal, wo, ich sag mal jetzt karrieretechnisch, jetzt vom wirtschaftlichen Faktor, also stehst, eine Freundin von mir, Caroline Kebekus, ist ja, die füllt hier die Arenen in ganz Deutschland.
Mit ihrem Bruder machst du den Podcast?
Genau, mit David mache ich den Podcast. Ja. Lass hören.
Lass hören, genau, da könnt ihr auch reinhören.
Genau, und da ist der Prozess bleibt derselbe. Ne? Natürlich hat die eine Firma hinter sich mittlerweile und so weiter, aber das trotzdem das künstlerische Schaffen und ne, was nehme ich jetzt? Und ne, bei ihr war es dann natürlich die Schwangerschaft und Thema Kind lag ja auf der Hand. Und so, oder auch, ja, auch ein Felix Lobrecht, mein Gott, der ja auch, ist, also größer geht ja gar nicht in diesem Bereich, ne? Wenn man da, ihn da sieht in diesen riesigen Uber-Arenen und wie sie alle heißen, das ist ja völliger Wahnsinn, auch als Comedy-Location das zu sehen, ne? Und,
ja.
Und auch da, auch in einem Interview-Podcast hatte ich dann gehört, wie er da darüber sprach, es gibt noch gar kein Programm, aber er muss sich Gedanken machen über irgendwelche Designs, über Logo, über Titel, über und die Ticketsverkäufe, ja, ja, die dann verkaufen sich, ich meine, da reden wir ja von hunderttausende Tickets, die dann in der ersten Nacht wahrscheinlich weggehen. Und dann zu wissen, aber ich habe noch gar nichts.
Eigentlich also, steht ja, nichts, aber das Marketing ja, genau, nach außen hin muss losgehen.
Schrecklich.
Wer kommt, ach er, mit dem Titel, wann, wo und ja.
Ja, und da denkt man doch eigentlich, aber du musst dir doch keine Sorgen machen. Ne? Aber doch, für den Einzelnen ist es schon,
ja,
schon krass.
Ja, ja. Woher nimmst du deine Kreativität?
Aus dem Alltag tatsächlich, aus meinem Familienleben natürlich sehr viel auch, also weil meine Kinder, die liefern unfreiwillig relativ viel Comedy-Material.
Sehr praktisch,
ja,
ne?
Sehr praktisch.
Ja, ja, auch mit Schule, ja, und Schulalltag,
aber auch
und
diese
anderen
Sicht
Eltern,
zu
oder?
Haben ist, ja, total, oh, auch super. Oh. Ja, ja, ist auf jeden Fall auch ein Teamchen. Hatte ich auch schon im letzten Programm und das ist jetzt auch nochmal verstärkt, weil, Alter, das ist doch so absurd, weil man muss ja zusammen funktionieren als Eltern in irgendwelchen Klassenkonstrukten oder auch Kita schon oder sowas. Und da sind so krasse Charaktere und sowas habe ich immer schon gern beobachtet. Ich glaube, daher kam auch, naja, das Lehrer nach, also das ist ja die Beobachtung schlechthin. Wie spricht jemand? Wie ist jemand, also jemanden nachzumachen, ist ja nicht nur stimmlich, sondern auch körperlich.
Die Dinkeldörte.
Genau, ja. Und das, da gibt's halt so, ja, und das ist so krass, wie sich Klischees erfüllen auch, ne?
Ja.
Also wirklich eine Mutti, die sagt, ja, ich habe ein Bananenbrot gebacken und
veganes.
Ja, genau. Und es gibt aber kein Zucker, kein Mehl, kein Gluten und kein Zucker und kein Salz. Und man denkt so, ja, sind denn Bananen drin? Also, weißt,
also irgendwie, ja, Bananen geht
nee,
noch.
Nee, wie sag ich, wie ungesund die sind? Nee, und das ist so, aber es ist so lustig auch dann, ne? Und das ist, ja, es ist witzig zu sehen, wie sich das dann doch bestätigt. Irgendwelche Liegelasten-Tandems mit Zehenschuhen. Ne, und man denkt so, wow, oh,
diese
wow,
Zehenschuhe,
ihr
ja,
habt die wirklich an, ihr seid krass. Ne, ich find's sau lustig.
Das Leben im Großstadtdschungel erfordert solche Schuhe vielleicht. Ja. Okay, aber sitzt du manchmal zu Hause oder liegst abends im Bett und dich überkommt ein, oh Gott, was ich, also ich bin leer. Also, ja. Weißt du, ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich bin super dankbar über meine, ich kriege meine Ideen in den Kopf, für bei mir für die Keynotes oder sonst was, und dann fließt das. Und ich habe dann aber Phasen, da werde ich unkreativ und merke, der Zugang ist weg. Ich habe gar keine Idee mehr. Hast du sowas auch? Und wenn ja, was machst du dann? Weil du bist ja auf deine kreative, den kreativen Fluss total angewiesen.
Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt in Berlin, war ziemlich Druck auf dem Kessel, ne, weil ich wusste, ich habe mir jetzt für 12 Tage dieses Hotel gebucht.
Der Druck ist super für Kreativität, und, ne, ja, nämlich gar nicht.
Aber ja, manchmal brauche ich das aber.
Okay.
Und das ist auch ein bisschen lustig zu sehen, wie ich dann im großen Modell prokrastiniert habe, oder ich will es gar nicht so nennen, aber na doch schon so ein bisschen das immer nach hinten, naja, dann drehe ich jetzt noch das Ding, das, aber dann fange ich an, ne, so, und es war ja schon dann doch ein bisschen auf den letzten Drücker auch. Und dann innerhalb dessen aber auch manchmal wieder so, ja, heute schreibe ich, heute um 10 Uhr stehe ich auf, dann mache ich Sport, dann gehe ich frühstücken und dann fange ich um 23:30 an.
Hast du natürlich nicht gemacht.
Habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann
ist so blöd, ne? Verstehe ich.
Und dann habe ich aber dann ist es manchmal tatsächlich, also manchmal ist es auch tatsächlich so, dann schreibe ich und habe eine Idee und schreibe und schreibe und schreibe und mache. Dann habe ich aber auch den Anspruch, da will ich nichts von vergessen, was ich heute Abend erzähle. Und manchmal, ich hatte jetzt dann auch so ein paar Sachen, wo ich dann einfach ein Wort auf meiner Liste hatte, auf meiner Open. Manchmal ist ja nur 5 bis 7 Minuten da oder manchmal auch 10. Und dann habe ich einfach improvisiert und habe das aber aufgenommen. Und dann ist dann einfach eine Nummer daraus entstanden, wo ich dachte, ja gut, das hätte ich mir gar nicht so schreiben können im Vorfeld. Weil ich dann auch mit dem Publikum, und dann antwortet das irgendwie und denkst so, das ist eine saugeile Idee. Also auch das Publikum hilft mir beim Schreiben dann. Ne? Und manchmal ist es so ein, ich hatte zum Beispiel im Hotel mir ein YouTube-Tutorial angeguckt, wegen einer Kamera oder meinem Mikro, weil ich nicht genau wusste, wie nehme ich denn nur Audio oder irgendwie sowas Technisches. Und dann war ich da bei YouTube und habe da Tutorial und dann, ja, heute zeige ich euch mal, wie man. Ich dachte, wow, Moment mal. Also, ne, und dann sprach, und jemand sprach dann so, Pale, sie splitt. Ich dachte, wow, das ist ja schrecklich. Also, nichts gegen diese Dialekte, aber dass man, oder, also, dass man so gar nichts verstanden hat, wo man dachte, du nimmst doch gerade ein Tutorial auf. Oh, ja, du, wie kannst du denn so? Und dann habe ich irgendwie, daraus ist dann was entstanden. Ne? Dann habe ich gedacht, so, boah, das ist irgendwie lustig, dass du dich da durchklickst und willst irgendwie was und bist die ganze Zeit nur so, nein, aber von dir will ich das nicht haben. So irgendwie. Und ja.
Und hattest du Phasen, Tage, Stunden, Wochen, Monate, wo du sagst, ich bin leer, ich bin kreativ los, ich weiß nicht, keine Ahnung?
Nee, eigentlich nicht, weil ich, also ich habe mich immer gefragt, so, ich weiß immer noch, also auch beim zweiten Programm, dass David, mein Kollege David Kebekus, immer gesagt hat, also so ein Jahr vor der Premiere, so, jetzt hast du ein Jahr noch. Und dann habe ich immer gedacht, so, ah, geil, noch ein Jahr Zeit.
Ja gut, da ist ja noch nicht Zeit, genau, aufzustehen.
Ja,
ne?
Genau, ja, da ist, genau, und das ist es halt. Und da habe ich immer gedacht, so, beim zweiten Programm,
da ist ja noch mal ein Jahresurlaub fahren.
Ja, genau, so ein bisschen. Und dann habe ich habe gemerkt, irgendwie muss es doch ein bisschen Druck, brauche ich schon. Aber es sind dann auch auf der Bühne Sachen einfach entstanden. Also dieser kreative Prozess, der ist durch die Tour halt irgendwie immer am Laufen. Und man erlebt Sachen auf Tour oder die erzähle ich dann im Podcast oder manchmal werden dann auch daraus irgendwie Nummern. Und so, ja, also so richtig, dass es richtig stagniert, dass ich so eine richtige Blockade habe, hatte ich jetzt, glaube ich, in dem Sinne noch nicht. Vielleicht, wenn ich mich vor einem Jahr hingesetzt hätte, so schreib. Vielleicht hätte ich dann gedacht, ich weiß nichts. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, mittlerweile kannst du ja auch jederzeit auf dein Standardrepertoire zurückgreifen, wo du weißt, läuft, funktioniert, kommt an, kann ich, kenne ich, ist witzig.
Genau, es gibt Sachen, die auf jeden Fall so sich rauskristallisiert haben, ob das eine Parodie ist, das wird einfach gern gesehen, so, ne? Oder auch, ja, meine erste Nummer war ja, es ist die erste Nummer, die ich gespielt habe, die diese Jamie Oliver Parodie. Das ist nach wie vor meine erfolgreichste Nummer.
Ich soll dir an der Stelle übrigens ausrichten von meinem Mann, er liebt dich dafür.
Ja.
Ich finde das ganz toll. Das zeigt,
wow,
er seinem,
danke,
zeigt er seinem.
Dann grüß ihn genau mal ganz lieb.
Das. Er zeigt genau das gerne, ja, seinem Team, wenn gerade irgendwie wieder scheiß Laune ist, und er liebt es. Ja, ja, genau.
Ja, und das ist auch so eine Überspitzung. Ich habe das halt wirklich dann damals gesehen, und das ist ja...
Es ist keine Überspitzung, es ist ziemlich, ja, genau so.
Ja, also ja, genau, ja, das stimmt. Ne? Und ja, das ist schon absurd einfach, und das ist sowas, was man den Leuten so hinhält, und dadurch sehen die, stimmt, so ist das ja. Ne? Und da, ich mag diese Stimme aber auch so, es ist auch, man kann auch gar nicht erklären, warum das so ist. Und der Synchronsprecher von ihm, super. Ne? Der spricht hier JD bei Scrubs, oder ist ein ganz bekannter Synchronsprecher. Und das ist auch ein bisschen gemein, dass ich ihn dafür bashe, weil es ein dokumentarisches Format ist. Das klingt ja nie gut. Ich weiß noch damals, als Jackass die Filme, ich glaube 2003 der erste Jackass-Film kam, und dann habe ich den auf Deutsch im Kino gesehen. Ich kannte das immer nur auf Englisch, auf MTV. Und dann war das so, oh Mann, ja Mann, das war krass. Hey, wow, da habe ich mir gerade fast die Schulter gebrochen, Mann. Und, so, und man dachte so, nee, das ist ja schrecklich.
Das war auch 100% nicht authentisch.
Nein, nein, genau, absolut gar nicht. Und das braucht so ein Format natürlich. Und das ist, ja.
Ja.
Deswegen ist es ein bisschen ein gemeines Beispiel mit Jamie Oliver. Aber es ist ein gutes
und das funktioniert und Menschen lieben das. Ja. Sag mal, ich habe mal gehört, und das bitte gar nicht despektierlich sehen, sondern eher bildlich. Der Clown auf der Bühne. Mhm. Im weitesten Sinne bist du das auch, weil du bringst Menschen zum Lachen, ja, und das ist die Aufgabe,
absolut,
eines Clowns. So war es ja auch in der Schule früher. Der Clown auf der Bühne ist häufig die traurigste Person im Raum. Mhm. Wie stehst du zu dem Zitat?
Das stelle ich öfter fest, tatsächlich aber nicht bei mir selber. Also, nee. Also ich bin so selig und zufrieden tatsächlich mit meinem Privatleben, ich auch, also sehr dankbar auch, ne? Ich bin jetzt seit fast 22 Jahren mit meiner Frau zusammen, ich habe zwei fantastische Kinder, ich hatte einen tollen Hund bis letztes Jahr, und es ist sehr harmonisch, da ist keine Toxik irgendwie im Gange, die mich irgendwie flüchten lässt auf Tour oder so. Eigentlich das Schönste ist für mich, von Tour nach Hause zu kommen, ne? Und klar ist das mit kleinen Kindern, so winzig klein sind sie jetzt nicht mehr, 6 und 11 sind sie jetzt. Ist halt, man kommt nicht nach Hause nach einem 3-Tages- oder 4-Tages-Ritt und sagt so, boah, jetzt erstmal Füße hoch. Sondern das geht halt immer weiter. Also es ist schon krass. Aber ich, ich habe da einfach, das ist tatsächlich, kommt aus einer guten Laune, mein Humor. Und das Leben nicht so ernst zu sehen. Ich habe ein wahnsinnig starkes inneres Kind, glaube ich, in mir. Und das habe ich nie verloren. Und habe das heute auch, ich meine, guck mal, ich bin Mitte 40 und kaufe mir manchmal Spielsachen bei eBay, die ich früher hatte. Weil ich das so, ja, weil ich das so liebe. Das so, und ich bin die ganze Zeit, um einen Gameboy.
Welchen?
Einen alten, diesen alten, echten,
ersten
den grauen.
Oder den Gameboy Color?
Nee, den grauen.
Du bist noch,
der graue mit Batterien,
merkt,
und der leuchtet nicht.
Haben wir Differenz? Ja, du warst noch bei Nummer 1.
Ja, und irgendwie, ja, ich weiß, natürlich ist das, ich hab mittlerweile sämtliche Konsolen, aber wo es dann auch diese Emulatoren drauf gibt, aber es ist nicht der echte.
Was würdest du spielen?
Oh, Super Mario Land, das war natürlich der absolute
Klassiker.
Und Tetris, damit wurde es geliefert.
Ja.
Ja, da hatte ich auch sogar, ja, da ist auch eine Nummer auf der Bühne drüber entstanden, weil ich auch über das Gaming rede, und dann frage ich auch, wer hatte den ersten Gameboy, und dann sage ich auch, ein erster Computerspielerheld war der lange Dünne von Tetris.
Ja.
War der, ja, der, sehr, ne, der war so, oh, da ist er. Ne, und ja, da, oder wie Super Mario entstanden ist, dieses Super Mario-Universum. Es gibt ja auch, ne, das hat irgendwie zwei italienische Klempner, ja, die treten Schildkröten tot und werfen damit andere Tiere tot. Also, was ist das? Ne, und so, das, ja, und das sind so Beobachtungen, und dann entsteht das tatsächlich manchmal einfach.
Die Stärke deines inneren Kindes kommt aber daher, dass du sagst, deine Kindheit war eigentlich ziemlich tutti.
Ja, absolut. Ja, besser. Ich habe nichts wirklich, auch jetzt, mein Vater ist vor 2,5 Jahren gestorben. Es gibt nichts, wo ich gedacht habe, das hätte ich dem gerne noch gesagt oder das hätte ich gerne noch gewusst. Also doch, wissen will man natürlich viel, aber es gab nichts Unausgesprochenes, genauso wie bei meiner Mutter jetzt. Ich habe da einfach wahnsinnig Glück gehabt, und das ist mir auch klar, ne, dass das nichts ist, wovon man bei allen Leuten ausgehen sollte, so irgendwie. Und bin da einfach wahnsinnig dankbar für. Und ja, die haben mich immer supportet in allem, was geht, und Ich bin da echt ein Glückskind, muss ich sagen.
Und du kannst es sogar erkennen, dass du eins bist, ist das ja. Ultimative.
Ja, auch mit meiner Frau. Wir sprechen auch darüber, wie krass das ist, dass wir uns noch vermissen, ne? Also nach 22 Jahren und wirklich echt vermissen so.
Andere
und
vermissen die Freiheit.
Ja, ja,
ihr vermisst
total.
Euch.
Ach klar.
Das ist gut.
Und es, war halt, es gibt natürlich wie in jeder Beziehung mal Höhen und Tiefen oder irgendwie so, aber grundsätzlich ist das alles, also in einem roten Bereich waren wir wirklich noch nie. Muss ich sagen.
Aber du nimmst das bei Kolleginnen und Kollegen schon wahr, dass diese Aussage durchaus Wahrheitsgehalt hat.
Absolut. Es gibt ja auch viele Kollegen und Kolleginnen, die darüber öffentlich sprechen und auch zum Glück drüber sprechen und das thematisieren und zu einem wichtigen Thema machen, ob es jetzt Depressionen sind oder ob es um Panikattacken geht. Ich bin jetzt immer vorsichtig mit den Begrifflichkeiten, weil ich mich da nicht so auskenne. Aber über, sag mal, den mentalen Zustand und so, und das ist schon krass, ne, dass das teilweise da rauskommt. Also ich kenne auch Kollegen und die auf der Bühne so krass performen und hinter der Bühne so in sich zusammen, in Selbstzweifel. Und wo ich selbst überrascht war, dachte ich, ach so, Moment mal, du fandst das selber gar nicht so geil? Ja, aber du hast so, die standen doch, die Leute.
Hast du schon erlebt, ja?
Ja, und das ist... Da habe ich gedacht, boah, da bin ich froh, dass ich das nicht habe. Also, ja, ne? Ja, also ich habe gedacht, Entschuldigung, ich baller hier mal dran. Aber dann nicht so, ach so, das ist auch eine Option, dass man das, also klar kennt auch ich Zweifel. Und auch mir hatte hier Kollege Simon Stäblein, auch ein fantastischer Comedian, hatte mir ganz am Anfang immer gesagt, boah, hör doch mal auf, dich zu zerfleischen immer, wenn das jetzt mal nicht so ein, dann war ich dann auch selber nicht so zufrieden, ne? Und aber er meinte, es war super. Und da habe ich auch gedacht, so, ja, eigentlich schon, ne? Also es war.
Du hast einen anderen Umgang mit.
Also ich glaube, man kann sich in so eine Abwärtsspirale begeben und das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Und
Du bist dann schon selbstkritisch, aber nicht vernichtend und das hört sich ja schon eher an nach, die Person kann gar nicht mehr wahrnehmen, dass es grundsätzlich eine Top-Leistung war und dass es da vielleicht Optimierungsbedarf auf einem hohen Niveau gibt, aber das hört sich nicht danach an, sondern sehr, ja, vernichtend.
Ja, genau. Und also ich jetzt bei einer Vorpremiere, also ich habe das auch in mir, diesen inneren Dämon, ne, der mir sagt, ja, auf jeden Fall, der mir auch sagt, das habe ich vor allem, wenn ich verkatert bin, ne, da habe ich dann da, wenn sowas passiert, dass ich dann morgens in meinem Hotelzimmer irgendwie liege und denke so, oh Gott, Junge, aber eigentlich kannst du auch nicht so richtig was, ne? Also so, das habe ich auch schon, aber jetzt nicht, dass es mein Leben irgendwie krass bestimmt, aber also ich kenne das Gefühl schon, dass man irgendwie denkt, so, wie nennen wir das, Imposter-Syndrom, dass man
denkt, ja, ich kann gar nichts.
Genau, irgendwann kommt das raus, Leute. Irgendwann kommt raus, dass ich das gar nicht kann eigentlich. Das läuft ja gut, ne? Also es gibt gar keinen Grund. Und
ja, spannend. Aber wenn du, das ist ja ein gutes Beispiel. Und das werden ganz, ganz viele Menschen, die uns zuhören und zuschauen, auch kennen. Wenn du verkatert bist, sprich, wenn du mental eher geschwächt bist und nicht topfit und stark, dann kommt Zweifel durch.
Genau. Ja, und auch
was machst du dann, um da rauszukommen?
Warten.
Ja, also manche würden ja sagen, ich gehe erst recht ins Gym, ich power mich jetzt wieder hoch und
das
fit,
Laufen
Bewegung.
Gehen auf jeden Fall, frische Luft immer gut, für, also jetzt in meinem Fall auf jeden Fall. Und ich, die bei mir hilft wirklich der Gedanke an die Familie. Ah, dann fahre ich gleich wieder nach Hause. Ach, wunderbar, dann kuschle ich mich mit den Kleinen ins Bett oder mache mit denen einen Hüpfbogenland mit denen.
Und das, warten.
Ja, und warten.
Warten, dass es vorbeigeht.
Genau. Und ich hatte jetzt aber auch zum Beispiel, das fand ich auch so ein bisschen interessant bei mir selber zu sehen, nach einer Vorpremiere und wie gesagt, das ist totaler Testspielplatz, ne? Und es war auch nur eine, die danach meinte, ja, war gut. Und das war so ein bisschen...
Wie?
Gut. Gut ist nicht gut.
Nee, wer hat das gesagt?
Eine Zuschauerin. Publikum. Ja, aber die meinte das gar nicht, also so nach der Show beim Autogramm geben.
Oh, das ist ja auch, das stelle ich mir auch so krass vor.
Ja,
also ich finde es ja
auch
spannend.
Gesagt, gib mir Feedback, ne, und sowas. Und manche sagen, also war überaus positiv. Und gut ist ja auch was. Ja, aber
nein,
es war so ein.
Nein, Jan. Aber wir wissen so ein, beide. Gut ist. Gut,
ja. Ja, und auch war eine, so eine Pause vor gut ist das Allerschlimmste.
Ja,
war doch. Gut.
Oh, das ist richtig hart.
Gut, dann weiß ich ja jetzt, dass es gut war. Schönen Abend noch.
Du bist da vorbei hier mit dem Feedback und den Fotos. Ich das möchte das gar nicht. Jetzt nicht mehr. Der Lieferando-Mann ist jetzt auch
da. Frische Luft, atmen mal tief durch.
Ah, da krass. Aber ich finde das ja halt ganz spannend. Ich meine, da sind wir im gleichen Boot. Ich muss mir ja auch ziemlich viel anhören, ne?
Ja.
Und also sei es über Make-up oder über sonst was, über meine Themen, über die ich spreche. Und dann denke ich immer, Wie kommt man auf die Idee, Leuten Feedback zu geben auf etwas, was man selbst nie gemacht hat? Ich würde dir, du könntest mich 100 Mal nach Feedback fragen. Ich kann dir natürlich sagen, ich finde es lustig oder ich finde es nicht lustig, sagt aber gar nichts über dich aus, sondern meine Art des Humors. Mhm. Aber ich würde dir niemals Feedback auf deine Kunst und auf deine Technik und auf...
So wie das ganze Internet es tut.
Ja, genau. Ungefragt. Ja. Aber selbst gefragt.
Und wie? Also, und ich bin ja wirklich, also jetzt kurz Internet.
Ja.
Da bin ich ja...
Dieses Internet. Lass uns über dieses Internet sprechen.
Dieses Internet, also als ich meine ersten Sachen präsentiere, man macht sich ja auch immer nackt mit dem, was man macht. Ne? So, hier ist meine Kunst, bitteschön. Mhm. So, ob das ein Reel ist oder auf die Bühne gehen. Und, aber im echten Leben passiert das ja eigentlich nicht, dass... Also ich biete so wenig Angriffsfläche. Ja, meine Themen sind halt nicht, ich bin nicht politisch, ich bin nicht edgy groß, ich gehe nicht unter die Gürtellinie. Also ich verletze niemanden irgendwie, ne?
Warte kurz, wir sprechen von Jan privat oder Jan
auf der Bühne
okay. Mhm.
So, und deswegen, also, aber selbst da, also gehen wir jetzt mal von der Jamie Oliver Nummer aus, die irgendwie unterhaltsam ist und dann, ja, schreib du mal 5 Kochbücher, weißt du eigentlich, wie viel Preise Jamie Oliver, und ich denke so, geil, du hast ja gar nicht verstanden, es geht doch hier überhaupt nicht um Jamie Oliver, also, und das hat mich früher so, dann habe ich da auch geantwortet, ne, weil ich dachte, das ist irgendwie sinnvoll, dass man ins Gespräch geht,
Nein. In eine ordentliche Konversation.
Ja, weil ich habe das so gelernt, dass man sagt, ne, oder, auch immer dieser Klassiker, muss man den kennen? Soll das lustig sein? Armes Deutschland. Ne? Also so, das sind aber so die schlimmsten Sachen, die ich kriege. Also ich hatte eine.
Es ist ja schwierig zu sagen, ne? Ist ja schwierig, weil auf der einen Seite ist Hate ja auch Relevanz kreierend, weil Kommentar ist erstmal Kommentar und Nummer unter deinem Reel. Mhm. Andererseits fühlt es sich natürlich gar nicht gut an. Fragst du dich manchmal, sollte ich provokanter sein?
Nee. Nö. Manchmal bin ich es. Ich hatte jetzt ein Reel zum Beispiel, aber ich mache mir schon Gedanken auch. Ne? Ich will auch, ich will gar nicht anecken groß. Also es ist zumindest nicht mein Ziel. Manchmal macht es mir Spaß, gerade bei Live-Shows, die ich jetzt auch nicht mitfilme. Das ist dann ist, weil das auch schöner ist. Also ich finde, man muss auch nicht alles immer sofort ins Internet ballern, was man mal performt hat. Weil die Leute finden es auf jeden Fall cool, wenn es einfach so im geschlossenen Raum, da ist das dann, ne? Und die kommen ja meinetwegen, die wissen meinen Humor so. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel ein Reel, da habe ich dann mich gefragt, wie heißt eigentlich weibliche Müllmänner? So, ne? Also, wie nennt man die? Und dann,
das habe ich gesehen, ja. Ne? Ja.
Müllfrau, wie heißen die? Ne? Und dann endet das Ganze mit, Müllf. So, und das war dann so meine Pointe.
Ja, ja.
Und da habe ich mich auch voll gefragt, wieso lege ich mir damit ein riesengroßes Ei heutzutage eigentlich?
Könnte passieren.
Ne, ist das so despektierlich, obwohl es ja nur ein Wortspiel ist irgendwie, ne? Und ich gar nicht sage so, Frauen sollten auch mal mehr Mülltonnen schleppen oder, ne? Also das eigentlich geht es nur um so eine Wortfindung, weil ich auch noch nie einen weiblichen Müllmann oder eine Müllfrau, so, weil ich fand, das klingt halt irgendwie negativ. Müllfrau klingt nicht so schlimm wie Müllmann, darum geht's halt in dem Ding. Aber es wurde total positiv aufgenommen und da war ich dann doch so, ja, siehst du, manchmal doch zu viele Gedanken vielleicht auch.
Na, ich könnte mir vorstellen, es hängt von deiner Zielgruppe ab, von deinem Publikum.
Wahrscheinlich, ja.
Die kennen dich, die unterstellen dir eine positive Intention. Mhm. Ich dachte auch gerade, das Schwierige ist ja sozusagen in deiner Rolle, du kannst dich nicht erklären.
Ja.
Comedy darf ja erstmal alles, aber du kannst ja danach nicht sagen, war übrigens nicht böse gemeint, sondern du musst das ja so stehen lassen und die einen werden es so verstehen, die anderen werden es so verstehen. Ja.
Aber es gibt immer irgendwie Gegenwind auch.
Natürlich.
Ne? Also das ist ja, also das hatte ich am Anfang, musste ich richtig lernen. Weil da war mein Anspruch, ich will allen gefallen, ne? Aber ist ja Quatsch.
Und das wäre ja auch schön, dass du es sagst. Das ist ein wichtiger Punkt für mich. Denn ich erlebe in meinem Alltag wahnsinnig viele Menschen, die tolle Ideen haben und gerne rausgehen würden damit. Und das beginnt ja häufig mit Sichtbarkeit, ne? Sei es, dass ich davon erzähle oder dass ich auf Insta gehe oder wie auch immer. Und die Hauptbarriere ist ja, dass Menschen sich nicht trauen, weil es könnte ja Hate kommen und wir wollen alle Everybody's Darling sein und nicht anecken. Wie hast du das für dich gelernt?
Dass ich also gemerkt habe, mir ist noch nie was passiert. So, also, ja gut, einen Shitstorm hatte ich jetzt auch noch nie. Und also selbst Menschen, die einen hatten, auch das, der geht vorbei. Und das ist natürlich, also natürlich auch je nachdem, wofür es diesen Shitstorm gibt. Wenn wir jetzt mal von der Comedy reden, ich weiß noch, dass Felix Lobrecht mal irgendwas auf der Bühne erzählt hat zu irgendwelchen Affen, die im Zoo gestorben sind, weil da, glaube ich, diese brennenden Ballonlaternen irgendwie drin, in so ganz tragisch, schrecklich. Und da war das irgendwie aktuell und er hat dann irgendwie sich darüber lustig gemacht und auch sowas. Und das wurde natürlich das, dann ging's los, ne? Was ja auch, wo ich, also gewundert hat's mich nicht. weil ich dachte auch so, naja, es ist halt einfach auch nicht schön gewesen, was da passiert ist, und ich weiß nicht, wie wichtig es ist, sich darüber lustig zu machen. Oder ich weiß jetzt aber auch nicht, wie die Nummer geht. Vielleicht hat die auch einen coolen Twist, ich weiß es gerade nicht.
Ja.
Und ja, also ich glaube, das ist in Deutschland noch so ein bisschen schwierig. Also ich habe das Gefühl, in Amerika, die sind uns da ja, was Stand-up angeht, sehr weit voraus. Ob das ein Louis C.K. ist oder ein, also der ist ja ein Paradebeispiel jetzt auch, was Erfolg angeht, was Shitstorm angeht auf jeden Fall. Jüngst eigentlich. Und aber auch so, also jetzt handwerklich ist das, finde ich den unglaublich, ne? Also was der in Nummern sieht und dann aber auch so, das so geschickt bösartig macht, aber nicht so platt, dass man denkt, also dass es irgendwie nur ein plattes Wort ist, oder es hat immer irgendwie eine Tiefe, und ich finde das unglaublich, ne? Und oder bei uns ist es Felix auch, ne? Also Felix ist ja der, ich sag mal, unser Stand-up-Pionier auch so vom puristischen Stand-up. Der wird ja keine Leute groß nachmachen, parodieren mit dem Körper. Ja, auch das sind Elemente, aber so, was jetzt bei mir so, ich sag mal, meine Markenzeichen sind ja ganz anders, obwohl wir irgendwie denselben Job haben. Sag ich jetzt einfach, vielleicht sieht er das anders.
Sag doch.
Nee, aber das ja. Ist auch so, der hat sich das aber auch erarbeitet, ne? Der war ja nicht von Anfang an bekannt und hat dann losgelegt, sondern ich finde das. Leute, die da hingehen, wissen, hier wird es nicht politisch korrekt ablaufen. Und das ist auch okay, finde ich. Also.
Und wenn ich dir so zuhöre, dann hört sich das alles ja wahnsinnig durchdacht an. Passt aber auch zu deinem Typ, wie du bist, ne? Hatten wir schon keinen Neid in der Bubble und so weiter. Mhm. Siehst du da eine Gefahr drin, dass man auch gecancelt werden könnte, wenn man wirklich übers Ziel hinausschießt?
Ja, also ich denke, jetzt, wenn ich von mir ausgehe, denke ich so, was müsste ich denn da machen? Also, dass ich gecancelt werde. Ich glaube, da ist einfach mein automatischer moralischer Kompass so präsent, dass ich glaube, das ja, also ich, naja, guck mal jetzt, also jetzt mal um nochmal Kollege Luke Mockridge, der da sich da wahnsinnig ungeschickt in einem Podcast geäußert hat, und so platt und so doof, und es war kurz vor, nach Abebben des ersten schwierigen, nach der schwierigen Phase, wo er eigentlich wieder, glaube ich, wiederkommen sollte mit einer Fernsehshow, und dann wurde es aber, dann war das so ein Absturz. Also das war ja, das war schon, also da habe ich mich auch gefragt, warum? Also da warst du aber wahnsinnig unvorsichtig, also keine Ahnung.
Okay, du bist vom Typ her so, du weißt, wo die Grenzen sind. Man kann über vieles lachen, aber nicht über alles, genau. Höre ich daraus, und man muss schon auch gucken, dass es kein Tier, kein Menschen irgendwie, dass es zu krass ist.
Ja, und also ich finde immer, wenn es lustig ist, schwer, da so eine Grenze zu ziehen. Also es geht ja oft darum, was darf man heute noch sagen?
Ja, im Prinzip ja fast nichts mehr.
Ja, und das ist, also die Comedy tangiert das natürlich auch total, aber ich finde, wenn du für irgendwas stehst und die Leute kommen, deswegen, das hat seine Berechtigung. So, das ist okay, so irgendwie. Und dass mir nicht alles, mir gefällt ja auch nicht alles, was auch nicht, was die Kollegen alles machen, aber oh mein Gott, es ist, muss es ja auch nicht. Ich finde halt krass, also was mich viel mehr nervt, ist, dass der jetzt, wenn wir vom Zuschauer ausgehen, so viele einem denken, sie müssen einem immer Bescheid sagen, dass ihnen was nicht gefallen hat. Ganz schön bei weiblichen Comedians auch übrigens, ne? Das ist die Hölle. Und da nicht mal bei Instagram, sondern gerade bei Facebook, und es sind nicht irgendwelche schnodderigen Teenies, die da rumlästern, sondern es sind die 63-jährigen Ritas und die 58-jährigen Uves und Helmuts, die so ekelhaft kommentieren, also wie die Axt im Walde, und immer, und dann guckst du dir, und das mache ich manchmal auch, gucke ich mir die Profile an und denk so, ach herrje, ne, und also, ja.
Und du glaubst, das trifft Frauen schlimmer als Männer?
Die haben, also die weiblichen Comedians, die ich so kenne in meiner Bubble, die, also die haben Shitstorms bekommen, die werden so angegriffen, das soll lustig sein, und also als ob die nochmal extra mehr beweisen müssen, weil sie eben weiblich sind, dass auch sie lustig sein, und also ja, irgendwie.
Ja, ich denke.
Ich weiß nicht, was das ist auch, ne? Das also ist total krass.
Die Welt, in der ich unterwegs bin, ne, da ist das ein großes Thema. Immer noch die Ungleichheit der Frauen, und das gibt es aber dann in deinem Business genauso.
Ja, voll. Caroline hat ein Buch geschrieben, es kann nur eine geben. Und das geht natürlich auch um, ne, so, weil das oft so das Ding ist, aber jetzt auch in anderen Berufsfeldern, wo nur eine Teamleiterin, nur eine Chefin, also so in den Mixshows, das war bei uns dann das Beispiel. Eine Mixshow, ja, wo du 6 Comedians hast, maximal eine Frau. Das war Standard.
Hm. Ich merke auch an der Stelle unseres Gesprächs, wir müssen definitiv nochmal zusammenkommen, weil es gibt ja auch noch so viel zu sagen. Du sagst schon Mixshow, LOL bin ich natürlich auch brandgespannt, aber da bin ich tatsächlich gerade nicht okay. Aber die Frauen haben es schwerer, auch bei euch sowieso, aber es gibt ja wahnsinnig Witzige, wie wir sehen, und der Erfolg gibt ihnen ja recht.
Ja, schwerer im Sinne von, also es gibt viele Newcomer, also es gibt einen richtigen Newcomer-Boom, sage ich mal. Ne? Es gibt ja schon jetzt, ich glaube, fast zwei Generationen nach mir, die die Bühnen hier betreten und sich ausprobieren. Und das, ich habe aber das Gefühl, wenn eine Frau auf der Bühne scheitert, ist halt, oh, dann wird das groß zerrissen und sowas. Und wenn da irgendein Typ, ja, darauf war nicht so meins. Ja, also, ne? Ja. Das ist ganz komisch.
Verschiedene Maßstäbe.
Ja.
Zweifelst du eher an dir selbst oder an der Welt?
Oh, sehr gute Frage. Boah, ich verzweifle an der Welt manchmal. Also manchmal jetzt, wenn man von politischen aktuellen Lagen ausgeht, und das thematisiere ich nicht auf der Bühne, aber manchmal denke ich schon so, boah, heute auf eine Bühne ist natürlich, wenn da gerade irgendwie, ob es ein Anschlag war oder irgendeine krasse politische Wendung war oder ein
oder der Nahe Osten in die Luft fliegt auf einmal schon wieder.
Ja, total. So. Und ich denke so, ich weiß, ich bin da so nicht desinteressiert, aber so unwissend, dass ich das zum Thema machen würde, das würde ich mich nie trauen. Weil ich, was soll ich über was reden, was ich nicht kenne? Also, ne, oder wo ich mich nicht gut auskenne oder wo ich nicht, deswegen.
Du sagst das so, aber wie viele machen das heutzutage genau so?
Ja, nee, aber ich sehe dann wirklich so und muss das wirklich mir aktiv aber auch sagen, deine Aufgabe ist es, heute zu unterhalten. So, und das ist dann sind es in diesen zwei Stunden, ist das jetzt so, dass wir einfach mal diese Außenwelt ausblenden, und ich glaube, das ist das, und das ist auch, glaube ich, eine schöne Überleitung jetzt zu der letzten Woche, die ich hatte, in diesen riesengroßen Arenen zu spielen, ist für die Leute einfach, ja, wir wollen einfach mal bitte abschalten, ne? Bitte jetzt mal kurz nicht das ansprechen, ne? Nicht, weil man es ignorieren will, sondern weil man manchmal eine Pause braucht. Und das habe ich jetzt gedacht, ich war mit den besten Comedians Deutschlands, ich habe diesen Titel nicht gegeben, so heißen wir aber auf dieser Tour.
Zu Recht.
Da waren wir also knapp 10.000 Leute pro Abend. Ne?
Wahnsinn.
Irre, das ist ja völlig krass, ist auch eine völlig andere Bühnenpräsentation, also das ist auch nochmal was da, als ich eben gesagt habe, ich habe vor nichts Angst. Naja, Angst nicht, aber es war schon so, habe ich gemerkt, oh, heute ist eine andere Aufgabe, Leute. Heute ist es was anderes als in meinem Solo, wo ja auch manchmal 500 Leute sitzen, was nicht wenig ist. Aber das ist dann nochmal eine andere Nummer. Ne? Du hast keine Bezugsperson, du redest in eine Masse, es kommen irgendwelche Lachsalven.
Genau, sag mal ganz kurz, ich könnte mir vorstellen, dass man bei 500 noch ein kleines Gefühl von Intimität auf und jeden Fall, wir beide hier, also genau. Ihr und ich hat, bei 10.000 nicht mehr.
Nein.
Und eine Caroline Kebekus, weil du sie jetzt auch genannt hast, die hatte ja Gazelle, die hier auch schon im Podcast war, hatte sie ja ihre Bühne gegeben. Mhm. Transfrau aus dem Internet, sehr bekannt, auch Comedy. Mhm. Und die hat auch gesagt, das ist ja krass zu erleben, man muss ja eine ganz andere Energy auf die Bühne bringen bei so vielen Menschen als bei 200, 150, also absolut. Mad Monkey Room, ne? Ja. Geht ja auch so.
Ja, total. Also das war, ich hatte bei Caroline auch früher Support gespielt in den letzten Jahren. Und da war das auch zum ersten Mal. Und als ich das zum ersten Mal hatte, dachte ich so, oh Gott, was ist das hier, ne? Also das war so strange, weil...
Glaubst du, man muss da reinwachsen?
Ja, ich glaube schon. Also es ist eine Gewöhnungssache auf jeden Fall, glaube ich, so, dass man auch... Also auch allein jetzt von der Physis, diese breite Bühne, das ist ja riesengroß, ne? Du rennst da von links nach rechts und ich kenne Bühnen...
Bist richtig am Schritte sammeln,
ja? Ja, wirklich. Ja, und dann willst du nach da denen das sagen und dann rennst du zurück und sagst auch denen noch was. Und Caroline hat das sehr schlau gemacht. Die hat das auf ihrer Tour, hat die so einen Kubus vorne. Das ist dann wie eine kleine Bühne auf der großen Bühne vorne. Und ich habe das am Anfang nie verstanden, warum sie das macht. Sie hat mir davon erzählt. Meinte so, guck mal, da habe ich dann das und das. Und ich dachte so, aber warum? Und jetzt, als ich dann mal darauf stand, dachte ich so, ja, weil du einfach deine kleine, deine normale Bühne hast und du spielst halt dann so von links nach rechts und nach geradeaus und musst aber nicht diesen Weg zurücklegen, sondern du hast dein Zentrum, wo alle hingucken, so. Und fühlst dich auch nicht so lost da vorne. Und aber was ich auch sage, deswegen kam ich da jetzt drauf, ich fand das so rührend und so krass. Da habe ich gedacht so, boah, ja, hat jeder, weiß ich nicht, 40, 50 Euro ausgegeben, um zum Lachen gebracht zu werden. Ne? Also es scheint ja ein großer Wunsch da zu sein, so nach Ablenkung, nach Eskapismus und einfach mal, boah, ist gerade so viel Scheiße, so einfach mal was Schönes bitte. Ne? So, und
Das ist ja interessant, ja, dass du das so formulierst. Was hast du gedacht, wozu es deinen Berufsstand gibt und warum du das machst?
Ja, eigentlich dafür, ne? Aber,
oder?
Ja, aber ich merke so, dass ich dann doch denke, also ich merke so, durch je härter die Zeiten werden, desto relevanter fühlte es sich für mich dann an. Oder habe ich gemerkt, oder manchmal dann erst erkannt, ach so, ja, das ist krass, das hat ja doch einen Sinn, was ich hier mache, ne? Also es ist schon. Also auch nach Corona, das war auch nochmal eine ganz andere Nummer, ne, als dann das
die Schlagzeile in der Bild-Zeitung wäre: Jan van Weide, ich bin großer Profiteur vom Nahostkrieg.
Wow.
Umso mehr Krisen, umso besser für unser Business. Lass mal hochfliegen, die Sachen. Ja. Ja, aber es ist tragischerweise tatsächlich, steckt ja da ein Funken Wahrheit drin, ne? Ja. Wenn hier eine blühende Wirtschaftszeit gerade wäre und alle sind, ne, Frühling kommt, Sommer und alles ist super, dann ist vielleicht sogar der Drang wirklich weniger da auf Eskapismus und Co.
Ja. Ja, das kann sein. Also ich hatte, also krass, also Corona, um es mal ganz kurz anzureißen, war ja batz vorbei. Da war ich, das war um diese Zeit, ne? März.
Es war kurz nach Karneval. Ja, ich weiß noch, wie wir in Karneval waren und dann war quasi, das kommt ja nicht hierher und eine Woche später war
Schicht im
Schacht.
Genau, und ich glaube, es war wirklich heute vor, wann war das, so 20? Ja, heute vor 6 Jahren. Weiß ich noch, hatte ich in Dresden mein letztes Solo und dann, ja, komm mal lieber nach Hause. Und ich dachte so, ja gut, aber so, das war so, ja gut, dann machen wir halt jetzt mal einen Monat Pause und dann geht das aber weiter, ne? Und das war dann schon krass. Also irgendwann, ich habe dann zum Glück zwischendurch gedreht, Binge Reloaded war in der Zeit und so weiter. Also ich hatte wirtschaftlich jetzt keine großen Einbußen, Gott sei Dank. Aber das war schon so, der Wiederaufbau meines Publikums, das war schon so, also ich war schon, ich sag mal, wenn da jetzt 200 Leute gesessen haben, war das schon krass. Und dann fingst du an mit 32, ne, und die sich wieder trauen, mit Maske verteilt an Tischen und so, ne. Und das war schon, also da hat man das nochmal ganz anders schätzen gelernt. Und das war aber auch tatsächlich für mich eine Gefühlsänderung. Also das, auch da war die Nervosität irgendwie weg, weil ich das gemerkt habe, so ja, ihr seid alle jetzt meinetwegen hier. Und irgendwie war da aber nicht so eine andere Demut, aber im positiven Sinne, also auch das neu schätzen gelernt alles.
Mhm.
Auch ich hatte es vorher auch zu schätzen gewusst, aber das war schon nochmal eine andere Hausnummer.
Mhm.
Dieser Neuaufbau da. Mhm.
Zwei Themen sind mir noch wichtig. Wir hatten vorhin schon mal off-topic darüber gesprochen, dass du gesagt hast, Geld ist dir, ich mach das mal schwarz-weiß, Geld ist dir nicht so wichtig. Also du wärst nicht bereit, alles aufzugeben, nur weil da viel Geld dahinter steckt. Und kommend von diesem Punkt würde mich interessieren, was ist dein Ziel? Würdest du in der Zukunft auch gerne mehrfach im Jahr 10.000 bis 20.000 Menschen an einem Abend zum Lachen bringen und entertainen? Oder sagst du, nee, ich liebe meine Größe von 500, 600, 800, das ist genau meins?
Oh, das ist eine super schwierige Frage. Ich glaube, also man sucht es sich ja nicht in dem Sinne aus, sondern der Erfolg bringt einen ja dahin, dass das dann passiert, ne? Dass die Nachfrage so groß ist, dass man sagt, ja, wir müssen da natürlich größer werden. Es ist ein ganz anderes, also ich habe jetzt nur diesen kleinen, ich sag mal 15 Minuten Ausschnitt da jeden Abend gehabt in diesen drei Arenen, ne? Und das ist dann, ja, also wirtschaftlich ist es natürlich toll, so, aber natürlich würde ich das tun, wenn das passiert, aber dass ich mir das dahin wünsche, also früher habe ich das gehabt, früher war das so mein Ziel.
Ja, weil du es schon erlebt hast, ne? Du standst mit Caro dort oder jetzt gerade bei den besten Comedien Deutschlands, du erlebst es ja und dann kannst du ja fühlen, ist das genau meins, da will ich hin oder nach, nee.
Ja, ich glaube zu sagen, nee, das will ich nicht, das kauft mir keiner ab und ich mir selber auch nicht. Also ich glaube, ja, ich glaube, wenn das passiert, dann denkt man schon, oh krass, ich habe das ja jetzt auch. So denkst du, oh, das sind 500, geil. Oder 1000 wäre natürlich auch nicht schlecht. Also das ist schon auch so, der Weg ist das Ziel aber. Ne? Und aber ich habe auch beobachtet, auch bei Menschen, die da schon längst sind an diesem Ziel, das ist nicht so, ab da ist alles geil, sondern du brauchst Ziele. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, das ist das, ich bin sehr, ich sag mal, gesund gewachsen, also ne, wie so ein Grashalm, ne, an dem man nicht ziehen sollte, sondern irgendwie, ja, also es ging immer stetig bergauf, nach wie vor. Und das mag ich. Also ich mag diese entschleunigte Geschichte. Ich habe auch durch, nicht selbstgemachte Erfahrung, aber durch Kollegen, wo es super schnell ging. Und dann siehst du aber super schnell, dass es wieder irgendwie weg ist oder dass es dass man der Umgang damit viel zu wenig Zeit hatte, wie man damit richtig umgeht oder sowas. Und also ich bin auf jeden Fall, also ich glaube, dass das Glück, was ich jetzt empfinde, wenn ich meine 500 da sitzen habe und meine Familie zu Hause, ich glaube, größer wird das Glücksgefühl einfach nicht.
Mhm.
ich glaube nicht, dass ich da, wenn ich da 10.000 sitzen habe, denke ich, ja, krass. Aber auch durch diese Anonymität ist das dann auch wie so ein Rausch oder so. Und dann hast du aber trotzdem, ja, musst du jetzt aber erstmal der Großen bei der Mathearbeit helfen, ne? Ne, das ist irgendwie, ja, wirtschaftlich braucht man jetzt ja nicht, ist ja klar, dass es natürlich toll ist, aber auch da glaube ich, es ist irgendwie, es gibt das sogar, glaube ich, errechnet, welcher Wert gut ist oder gesund ist. Ich
auf dem Konto vieles, oder im Publikum?
Ja, beides. auf dem Konto, ja. Ne, aber ja. Es ist so, es gab eine Doku bei Netflix mal über Minimalismus. Ich glaube, die hieß auch Minimalism.
Ja.
Und die fand ich super. Da habe ich gedacht, so, das ist ja super interessant, weil
das Glückslevel steigt dann irgendwann nicht mehr.
Genau, es steigt irgendwann nicht mehr. Und das, ich glaube, es ist gerade echt wirklich alles gut.
Sag mal, und machst du das eigentlich alles selbst oder gibt es da ganz krasse Strategien im Hintergrund, die dir vielleicht auch in Zukunft sagen, du musst jetzt kantiger werden, weil damit knacken wir den nächsten Peak und dann werden es eben die 1.000 und mehr, weil wir haben gesehen, die Entwicklung in Deutschland ist wie folgt. Oder ist es wirklich du, deine Kunst, du schreibst dir die Sachen, wie du dich verstehst und damit gehst du raus?
Ja, 100%.
Ja?
Ja. Also ich habe auch keine, davon sollte ich mehr machen. Also ja doch, manchmal denke ich schon so, dass es auch jetzt nach zwei Programmen schon eine kleine Erwartungshaltung, vielleicht macht er Parodien gerne nochmal oder, ne, also dass schon so Figuren auch wieder auftauchen oder sowas.
Ja.
Das schon, da gucke ich auch, dass das dann passiert oder auch das Thema Kind und so, ne, ich habe halt viele junge Eltern da sitzen, die ich mir quasi erspielt habe durch, ne, die dann auch, glaube ich, einfach daran, die ja mitwachsen, auch mit ihren Kindern, so, ne, und, aber das ist ja auch das, woraus ich schöpfe, also es ist ja nicht, das mache ich ja nicht, weil ich denke, ja, die wollen das hören, sondern das ist mein Leben, ne? Und deswegen erzähle ich davon, ob es Elternabende sind oder.
Ja. So, ne? Und das ist natürlich auch das, wo wir alle lachen können, ne? Das
ist eine kleine Obstfliege.
Ja, ich sehe sie schon die ganze Zeit und ich denke auch, kann sie nicht bitte einfach gehen?
Obst- oder Fruchtfliege, irgendwas scheint.
Aber du magst ja Tiere, hast du gerade noch gesagt mit der Zoogeschichte. Ja, okay, Wahnsinn. Weil es könnte ja auch sein, ne, nicht jeder hatte Einblick, dass du eben krasse Strategien im Hintergrund hast, die sagen, so, und jetzt gehen wir wie folgt. Ich persönlich finde, in dir steckt ja auch eine kleine Drag Queen, ne?
Ja?
Naja, wenn ich an LOL zurückdenke, wie nanntest du diese Figurrolle, war's? Eine
Oma.
Eine Oma.
Die Oma.
Ja, ich fand's herrlich. Also das darf doch noch öfter kommen.
Ja, die hat mir auch Spaß gemacht. LOL war zum Beispiel so ein Ding, wo ich gedacht habe, boah, da will ich so gern mitmachen. Ne? Ich hatte
das ist ein Comedy-Traum, klar, oder?
Ja. Das war so ein bisschen, also ich nenne das jetzt auch mal für mich so der Ritterschlag, in dieser Auswahl an Comedians da stattfinden zu dürfen, als unbekanntestes Gesicht, sage ich mal, in diesem Ensemble.
Findest du?
Ja, das war schon, also ich meine, bei mir waren da ja Mitha, Maya, Caroline, Max, Caroline war gar nicht dabei. Aber Sträter, war der dabei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Krömer.
Ja, Krömer, Hazel. Joko,
ja,
auch
ja,
super. Und das war schon ein dickes Ding. Ich hatte damals davon erfahren, durch Caroline, so, und da war das aber, da wusste man noch gar nicht, wie das wird. Und da habe ich mal so eine Sneak-Preview-mäßig das gesehen und ich habe gedacht, ey, ich schwöre dir, das wird durch die Decke gehen. Das ist das Lustigste, was ich hier gesehen habe. Und dann war es ja verrückt. Also es war völlig verrückt, was da passiert ist. Und da habe ich gedacht so, boah, würde ich das gerne mal ausprobieren. Und dann war es in Staffel 4 tatsächlich soweit.
Es ist genial. Auch nie wieder Basilikum. Petersilie tut es auch. Also es ist fantastisch.
Ja, und auch bei uns in der Staffel, dann kam Pastewka da mit Engelke, mit Schu, Scha. Ich dachte, ich sterbe.
Sag mal, das ist ja aber nicht, also ich als Zuschauer denke ja, ihr geht da rein, ihr seid eingesperrt, 4 Stündchen oder was oder 6 oder was?
6,
ne? 6. So, die läuft jetzt runter die Zeit. Das ist in Realität gar nicht so, ne? Es wird auf Klo gegangen, es wird geraucht, ihr macht Pausen, oder?
Nee. Also, nee, es gibt manchmal eine Regieunterbrechung, wenn irgendwie, oder es wird mal so, also es gibt, du siehst ja auch nur 3 Stunden Material am Ende, ne? Es sind ja 6 mal eine halbe Stunde.
Ja.
Und klar, da wird dann mal so, da ist der Lockerroom gerade besetzt, dann muss sich da jemand umziehen und sowas und dann wird da auch gewartet. Aber grundsätzlich, also Pausen gibt's nicht wirklich. Also man geht schon pinkeln, aber dann will jemand performen. Also hier heißt es aber, ja, warte mal hier, der Dings ist oder die Dings ist noch auf Toilette, warte noch, bis sie wiederkommt und dann performt.
Das wird halt weggeschnitten, das sehen wir nicht, man geht quasi, während es läuft, geht man auf Klo, das könnte ja auch eine Strategie sein, dann hat man Dünnschiss und dann Okay, also das lief wirklich durch.
Ja, boah, also der Anfang war das Schlimmste, ich hatte so Angst auch, dass ich gar nicht zum Performen komme, dass alle sehen mich da Und alle fragen sich, wer ist das? Und dann bin ich weg. Soll ich?
Und wenn du nicht lachen sollst, dann musst du es ja erst recht. Also der Anfang, den stelle ich mir auch sehr hart vor. Bist du nach einer Show, die besonders herausfordernd war, möglicherweise jetzt gerade vor 10.000 Leuten, bist du nicht manchmal, wenn es dann so gehypt war, auch leer und traurig? Könnte das nicht auch kommen?
Ja, das war zum Beispiel jetzt nach den 3 Tagen auf der Rückfahrt. Dann so sitzt du da in einem Zug und guckst da draußen, alles am Regnen. Ne? Und dann denkst du auch so, ja, das war's jetzt. Mhm. Wieder vorbei. Okay, krass. So, ich weiß auch noch, dass ich war mal bei Felix in der Arena und hab so, danach war auch Party und sowas. Und er hatte da so mit seiner Managerin so viel zu ernst für mein Empfinden, so mit ihr diskutiert, was nicht gut oder, ne, also so analysiert oder reflektiert. Und ich dachte so, boah, wie kann der jetzt nicht gerade selig sich hier durch diesen Saal tragen lassen? Mhm. Und einfach, aber das ist, glaube ich, einfach, ich hatte so eine Vorstellung von, aber das ist, glaube ich, das, was wir eben hatten. So die Vorstellung, wenn man diese Zuschauerzahl hat, ab dann ist immer alles geil. Und das ist es nicht.
Nein.
Ne? Und das ist halt irgendwie, ich finde das super interessant und ich finde es auch sehr wertvoll, das zu erkennen.
Mein Gott, finde ich das heute schade, dass wir zum Ende kommen müssen. So, mein Lieber, 3 Zettel darfst du ziehen.
Ja.
Und dann kannst du dir noch überlegen, ob du die selbst vorlesen möchtest oder ob ich das vorlesen soll. Das macht immer jeder, wie er sie möchte.
Ich habe jetzt, hier sind 2 rausgefallen. Soll ich die nehmen direkt?
Mach das. Nee, wenn du andere willst, dann nimmst du andere.
Ich weiß ja nicht. Also ich klappe das auf und lese vor.
Ja.
Okay. Was ist dein wichtigster Wert?
Schön, mag ich.
Mhm. Frag ich dich das? Oder fragst du das?
Nein. Du fragst. Nein. Wir fragen dich das, aber ich mag die Frage. Das ist immer spannend, ja. Was die Gäste bekommen.
Geld. Nee, mein wichtigster Wert, also den größten Wert in meinem Leben hat meine Familie tatsächlich. Das ist für mich, also ohne diese Säulen würde all das, über was wir gerade geredet haben, überhaupt nicht funktionieren. Und ich glaube, dass das zu meinem Glück einfach, das ist der Hauptbestandteil. Und meine Frau, die Rückendeckung meiner Frau und der Support meiner Frau und meiner ganzen Familie, auch meine Kinder, ne, die auf mich verzichten, wenn ich auf Tour bin. Also dieses, was ich eben schon gesagt habe, dieses Zurückkommen zu dieser Familie, das ist das eigentliche Zuhause. So, der Beruf ist für mich nur Ausflug, ne? Und natürlich verdiene ich Geld damit und erfüllt mich auch total, aber es ist nicht alles. Also Familie.
Ja, Verbindung.
Ja.
Ja. Schön.
Genau.
Mhm. Zieh neu.
Wenn dein jüngeres Ich dich heute sehen könnte, was würde es denken?
Das ist ja auch cool, vor allem, weil du diesen Weg hinter dir hast.
Ja. Ich würde denken, wer hätte das gedacht, dass das klappt? Weil der Wunsch des Komikers, der war schon als Kind in mir. Also das war wirklich so dieses... Also das wollte ich immer schon werden auch, ne? Also es war immer dieses, aber es war ja kein echter Beruf. So, das war so, also das, was Otto Waalkes da gemacht hat, ich war Riesenfan, ne, von den Filmen und habe gedacht, wie macht er das, ne? Also das würde ich so gerne machen, aber ich habe mal eine Woche Englisch studiert, so und dann habe ich gemerkt, dann habe ich die Sitzungen hier, wie heißt das nochmal, Vorlesungen,
ja.
Siehst du, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, so kurz habe ich studiert, habe ich sausen lassen, weil ich dann den ersten Komparsenjob in der Lindenstraße hatte, wo ich auch nur so zu sehen war, nur Hinterkopf.
Jan, mach hin, wir sind echt über die Zeit. Warte, was würde das jüngere Ich sagen, wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht?
Also schon noch stolz.
Ja, voller Stolz.
Cool.
Ja. Mein Vater hat eine E-Mail an die ganze Familie geschrieben. Der Junge ist in der Lindenstraße. Und alle wohnen in der Hinterkopf in der Bäckerei.
Ja, schön.
Boah, sorry, ich komme aber auch ins Labern, ne?
Nein, alles gut.
Glaubst du, dass es manche Menschen auf dieser Welt nicht geben sollte?
Boah, das ist eine von den richtig krassen Fragen.
Das ist eine sehr krasse Frage.
Aber die ersten beiden waren easy.
Ja, dieser Mensch, der diese Zettel geschrieben hatte, den soll...
Das geben wir alles an die Redaktion.
Boah.
Ja, in diesen Zeiten eine berechtigte Frage.
In diesen Zeiten eine berechtigte Frage. Also ich sag mal, nicht geben ist so, also den Tod wünscht man ja niemandem offiziell. Aber
ich schon gar nicht hätte herkommen müssen.
Ich sag mal, wenn ein Herr Trump oder eine Frau Weidel sagen würde, ach, wisst ihr was, Leute, macht ihr das mal ohne mich, ich gehe in Rente. Mich gibt es jetzt in dieser Politikwelt nicht mehr, da habe ich da kein Problem mit.
Also das hast jetzt aber richtig schön diplomatisch, ne? Also ja, cool.
Da hatte ich auch mal apropos Heikel, auf der Bühne gesagt. Ich so, als Trump das erste Mal Präsident wurde, da war das so ein kleiner, das habe ich mal auf einer offenen Bühne was gesagt. Da habe ich gesagt, guck mal, da siehst du, ist der jetzt Präsident. Da fragt man sich doch, wo ist denn dieser Lee Harvey Oswald, wenn man den mal braucht? Und alle waren so, oh. Und ich sage, nein, nicht, also nicht, weil er das Hirn rausschießt, sondern vielleicht kann der ja auch Menschen ein Hirn reinschießen.
Ah, oh, what a twist. Ja, what a twist. Sag mal, abschließend zu dieser Folge, ich frage sonst immer, was ist dir noch wichtig mitzugeben, aber das entscheide ich in dem Fall ich für dich. Immer weiter bist du auf Tour. Jetzt, ja, genau. Die Folge ist ja jetzt auch mitten in der Tour da. Wo willst du noch Publikum haben?
Bielefeld, immer gerne. Das sind so die größten Locations. Duisburg?
Ja.
Nein. Überall. Guckt mal auf der Seite, es sind ein paar Sachen schon ausverkauft und es wird sich entwickeln und ich freue mich sehr auf diese Tour.
Sehr
auch,
gut.
Auch wenn es noch in der Mache alles ist so gerade, aber ich bin optimistisch.
Ja, ja, weil Köln und Co. sind ja schon ausgebucht. Genau. Es sind auch mehrere Locations ausgebucht, aber es gibt auch noch Tickets, das ist die gute Nachricht. Das heißt, unter deinem Namen Jan van Weide oder immer weiter finde ich direkte Tickets.
Genau.
Ja,
ach, sehr cool. Schön. Hör mal, das hat mir großen Spaß gemacht hier bei dir.
Ja, hat das?
Ja, sehr.
Gut. Das ist schön, da freue ich mich. Da kannst du wiederkommen.
Ich hoffe, ich durfte alles von LOL erzählen, was ich jetzt.
Das hoffe ich auch. Ach, das sagst du mir dann noch. Ja. Ah, danke, dass du da warst.
Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Du machst das ganz toll.
Danke. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir, aber das war doch jetzt mal wirklich die perfekte Mischung aus tieferen Themen und aus viel Lockerheit und viel Spaß, oder? Ich meine, irgendwie auch die Hoffnung, wenn ein Comedian da ist, aber das wird er sich oft genug anhören müssen, dass er doch mal bitte witzig sein soll. Und er ist ja hier nicht als Comedian auf dem Sofa, sondern als Gesprächspartner. Und in dem Fall fand ich das wirklich sehr erkenntnisreich. Tolle Perspektiven, die ich gewonnen habe. Ich finde das beeindruckend, wie er das alles auch selbst macht. Diesen Mut zu haben, seinen Weg zu gehen und zu sagen, Comedy ist schon das, wofür ich brenne. Mit Anfangszweifeln, das ist eigentlich kein Job, ne? Und was kann uns das auch allen zeigen, dass du eben für deine Träume losgehst? Und dann finden sich Wege und wenn du fleißig bist und dich da durchstrampelst und vielleicht auch hier und da einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, können spannende Dinge entstehen. Ich gehe aus diesem Gespräch also definitiv erheitert, belustigt, aber auch mit ganz viel neuem Wissen und spannenden Facts aus dem Leben eines Bühnendarstellers. Sehr, sehr cool. Ich werde noch lange ein Grinsen auf dem Gesicht haben. Ich hoffe, dir hat es genauso gefallen wie mir. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann sei doch so lieb und tu das, vor allem für dich selbst, denn dann verpasst du automatisch keine Folge mehr. Hör gerne bei Jan und seinem Kumpel rein in Lass Hören. Und wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann nimm das doch einfach zum Anlass und gib uns 5 Sterne für diesen Podcast. Das sind die Blumen, die wir am allerliebsten bekommen. Wir sehen uns schon ganz bald wieder. Alle 2 Wochen, dienstags, für dich hier, der Meryl Deep Talk. Mach's gut, pass auf dich auf. Ciao.